Guten Morgen, Leute! Willkommen in einer neuen Woche zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen. Ich hoffe, ihr sitzt gerade irgendwo entspannt und seid nicht irgendwie im Bus auf dem Weg zur Schule oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder sitzt in der Bahn irgendwo, sondern ich hoffe, ihr habt es gerade noch ein bisschen entspannt. Weil es wird hart genug diese Woche.
Wieso? Was ist los? Was passiert?
Es ist Winter! Es ist kalt! Es ist November! Aber so richtig November. Ich bin auch zurück in Deutschland. Ich habe gerade eine heiße Schokolade habe ich in der Hand. Siehst du das? Eine heiße weiße Schokolade.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Richtig geil, ja.
Das sieht aus, als würde ich einfach nur Kaffeeschaum trinken.
Ja, ist auch heißer Milchschaum. Mit der Espressomaschine gemacht, den Milchschaum mit so einem richtig geilen Kakaopulver. Ich glaube, so ein Riesenfass ist das. So ein Fass, das kannst du dir vorstellen, wie eine Waschpulver, weißt du, wo immer diese Dosierbecher drin sind.
Yeah.
So ein Ding habe ich für weiße, heiße Schokolade. Da gehe ich dann rein mit diesem kleinen Messbecher und wenn man, da steht auch drauf, anderthalb für normalen Geschmack und zwei für einen intensiven Geschmack. Du kannst dir vorstellen, hier sind mehr als zwei drin.
Bist
von
du so
diesen kleinen Plastikkirchen. Na klar, immer bei süßen Sachen immer direkt übertreiben. Wenn ein Rezept schon als Kind, wenn wir irgendwie Plätzchen gebacken haben oder irgendeinen Kuchen oder so, habe ich immer heimlich da nochmal extra Zucker reingetan. Also so viel Zucker wie im Rezept stand, plus nochmal was. Kann ja nur besser werden.
Ja, und erklärt vor allem einiges, du kleiner Zucker-Obelix. Ich sehe die ganze Zeit bei dir schon gerade so freudig warme Farben. Es sieht sehr winterlich aus. Du hast wie auch einen schönen Background da hinten. Ich frage mich gerade, möchte die Frage gerne an dich weiterleiten, wann, und natürlich an unsere Zuhörer, wann darf man Weihnachtsdekorationen aufhängen gegen Ende des Jahres? Ich habe mit meinen 34 Mitbewohnern die letzten Wochen, letzten Tage sehr intensiv gestritten, weil ich der Meinung bin, Ende Juli ist es soweit. Ende Juli ist es soweit und ich habe mich so ein bisschen runterpokern lassen und heißt das runterpokern? Ihr wisst, wie ich es meine.
Runterhandeln lassen
und wäre jetzt eigentlich Mitte November soweit, zumindest mal die ersten Lichterketten aufzuhängen. Aber auch reingeworfen in den Pott wurde, 1. Dezember, dann geht der Spaß los.
Wie nee, aber das ist ja Unsinn, das ist ja Unsinn. Es ist ja in manchen Jahren, ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr ist, ist ja der erste Advent schon im November. Und du kannst mir nicht ernsthaft erzählen, dass man keine Weihnachtsdeko am ersten Advent haben soll. Das heißt,
das stimmt,
1. Dezember schon mal, nee, das ist zu spät.
Aber 1. Advent, pünktlich zum 1. Advent oder?
Ich würde sagen, pünktlich zum 1. Advent ist man auf jeden Fall, tritt man niemandem auf die Füße. Das ist früh genug. Also es ist zum einen, es ist nicht zu spät, sondern man hat ja noch den ersten Advent erwischt. Und andersrum, nochmal neu. Du trittst niemanden auf die Füße, weil es ist erster Advent. Natürlich hast du Weihnachtsdeko. Es kann niemand behaupten, dass es zu früh wäre. Zum anderen musst du aber auch bedenken, dass es natürlich blöd wäre, zu spät anzufangen und irgendwie erst eine Woche vor Weihnachten den Schmuck zu machen, lohnt sich ja gar nicht. Ich sage, Aufwand, du hast alles aufhängen und dann so schön die Kabelmanagement machen von deinen Lichterketten, dass alles auch wirklich schön aussieht, dir irgendwie eine Choreo fast schon überlegen, welches Licht in welcher Reihenfolge angeht, damit du das schönste Haus in der Nachbarschaft hast oder jeden Tag freudig nach Hause kommst und deine eigene Weihnachtsbeleuchtung einfach nur genießen kannst. Das lohnt sich ja nur, wenn du es rechtzeitig machst. Deswegen finde ich es ein guter Kompromiss zum ersten Advent.
Okay. Das heißt, du meinst, ich soll meine Mitbewohner rausschmeißen, ja? Ich habe nicht zugehört, aber ja, okay. Ja, mein Gott. Aber Weihnachten, weißt du, ist ja auch schon wieder so schnell vorbei. Ich befürchte, dass wenn ich jetzt zwei Tage warte, dann ist im Endeffekt schon wieder der 3. Januar und dann ist auch schon wieder over.
Ich finde aber auch November ist einfach der schlechteste Monat von allen. Nenn mir einen Monat, der schlechter ist als November.
Der August.
Nein!
Doch.
August? Heiß. Du warst im August bei uns auf Mallorca, oder nicht? Das war der geilste. Nein, du warst im Juni bei uns, okay. Aber es war wie August. Es war heiß und schön. Es war, das ist so genial.
Ja, aber das ist doch
Sonne.
Das ist doch jetzt eine Grundsatzdiskussion. Also ich bin sowieso Team Herbst, Winter, Frühling und der Sommer kann von mir aus, der kann einfach zugrunde gehen. Die Klimakatastrophe kann den Sommer sich gerne snacken und ich bin auch ein Freund von der Eiszeit, ich bin gewappnet, die Dinosaurier haben das gepackt, so halb. Der Ötzi hat es auch fast geschafft, dann schaffe ich das auch.
Aber ich finde wirklich auch ganz gerne mal ganz objektiv, November ist so, du hast am 31. Oktober hast noch Halloween. Da hast du auch noch mal, weißt du.
Ist doch auch schon, das ist Ende Herbst. Halloween ist Ende Herbst.
Genau, aber es fängt ja auch schon finde ich, also wenn man es in Deutschland betrachtet, ist September, hast du so den Spätsommer, hast du noch ein paar schöne Tage und dann fängst du langsam an, herbstlich zu werden. Es kommt so das Wetter, dass du ein bisschen wärmer wieder einpacken kannst. Das freut einen auch nach dem Sommer da eigentlich. Und dann kommt so ein bisschen der Wind so ein bisschen rein in das Leben. Laub fängt an auf den Straßen zu liegen. Du kriegst wirklich diesen Geruch auch vom Herbst und diese Herbst-Vibes. Im Oktober wird das dann nochmal stärker. Es wird auch ein bisschen kühler. Und du merkst, so langsam neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Und dann kommt der November, wo wirklich nichts ist, kein Fest, gar nicht, außer manchmal der erste Advent, aber sorry, das zählt nicht, weil das gefühlt ist, wenn der erste Advent im November ist, dann ist der November eigentlich dann am Ende schon Dezember, das zählt ja gar nicht. Also wirklich November, was ist das für ein Monat? Da ist nichts Gutes. Sag mir eine gute Sache im November.
Der November leitet, hast du nicht begriffen, wie Jahreszeiten funktionieren?
Der ist nass und kalt, aber es ist noch kein Winter mit Schnee und so und oder überhaupt so diese kühlen Wintertage mit dieser glasklaren Luft und so. Es ist aber auch kein richtiger Herbst, kein Oktobertag oder so. Es ist einfach November, wirklich. Also mein Beileid an alle, die im November geboren sind.
Ja, du hast mich tot debattiert. Was soll ich dazu jetzt sagen? Also ich... Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Der November ist scheiße und das habe ich.
Ja, aber hast du keine Gegenargumente?
Doch, aber ich habe keinen Bock zu diskutieren irgendwie. Das ist so nicht diese Stimmung, die ich mir heute irgendwie. Ich habe gerade schon zu Felix vor der Aufnahme gesagt, ich bin eigentlich in so einer sehr chillaxten Stimmung. Also eigentlich so schon Schlafenzeit und wir sind noch ein bisschen später dran und ich bin eigentlich ein bisschen energielos heute.
Du bist ja nicht auf so eine Monatsdiskussion jetzt aus gerade, ne?
Nee, also die gibt mir auch nichts. So, ich finde sie
aber tust
mir auch
für
nix.
Mich, ich möchte irgendwas wissen, warum du den November gut findest.
Ich habe nicht gesagt, dass ich den November gut finde, aber mich interessiert wirklich, was du sagst.
Also, ich würde wirklich interessieren.
Hör zu, dann spann mal die Lausche auf und dann sage ich dir, dass der November einfach dazu da ist, die Winterzeit einzuleiten. Es ist ja nicht so, dass du im Winter plötzlich morgens aufwachst wie das Murmeltier und sagst so, jetzt habe ich Weihnachten und dann ist alles wieder vorbei, sondern man muss ja auch erstmal hineingeführt werden. So wie das Pendant vom Frühling, so den ersten, wenn das erste Tauwetter und so und die Leute sagen, ach wie schön, die ersten Sonnenstrahlen, bla 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 bla. So, das ist
so
für
März,
einen Wintermenschen wie mich, genau, ist für einen Wintermenschen wie mich der November, es wird kühl, es wird schneller dunkel, finde ich auch nicht so mega geil, aber gehört dazu und ich weiß, oh, jetzt langsam kommt, Moment, Obacht, der Schnee, der natürlich nicht mehr kommt. Deswegen auch sehr viel verklärte Nostalgie, weil du hast gerade gesagt, es ist alles regnerisch, pissig. Vor 10, 15, 20 Jahren, so da, wo ich noch lebe in der Zeit, da war halt auch im November schon mal ein bisschen Schnee angesagt, weißt du? Deswegen, das ist ja, die Weihnachtszeit ist ja total kompakt worden. Doch, natürlich, gerade im Buchholz.
Buchholz, November-Schnee, aber so ein Freak-Tag. Selbst vor 20 Jahren war das ein Freak-Tag, wenn November-Schnee lag
im Norden,
Buchholz.
Natürlich, klar.
Ich komme selbst aus dem Norden. Das war, also... Dezember irgendwann, Schnee war schon
ja,
besonders.
Du warst ja auch
immer
in Großstädten
gelegen.
Ja, stimmt nicht, du warst ja auch im Dorf.
Ich war auch auf dem Dorf, 300 Einwohner. Ja. Und ich sag mal so, die 10 Kilometer entfernt in Lübeck war genauso viel Schnee wie auf meinem Dorf.
In meiner Erinnerung war das so. In meiner Erinnerung war Buchholz direkt ab, also zwischen 1997 und 2002 war der November immer 30 Zentimeter Schnee. So, und dann lass ich mir jetzt auch nichts sagen von irgendwelchen Meteorologen oder sowas, von Wikipedia-Artikeln oder sowas oder
ich google
irgendwelchen
jetzt,
anderen Sachen. Nein, das war so und es wird immer so sein.
Wir fragen jetzt ChatGPT.
Wie soll ich ChatGPT fragen?
Ah ja, weil Bergi hat mich jetzt zum AI-Menschen gemacht. Meine wirklich, wenn ihr euch die Thumbnails, die Vorschaubilder von meinen YouTube-Gaming-Videos anguckt, alles Bergi schuld. Nur
ach
wegen
so, ja.
Bergi.
Ja.
Hast du das gesehen? Du hast mir einmal gezeigt, ChatGPT, hast mich dazu belabert, richtiger Salesmensch, du kriegst bestimmt Provision.
Ja,
ich gebe 20 Euro im Monat aus, dass ich diese allerneueste ChatGPT
15 davon direkt in meine Tasche und ich habe deine Kreditkartendaten.
Und ich tippe das jetzt mal ein, mal gucken, ob er mir helfen kann. 4.0 kann man jetzt ChatGPT machen.
Gib mal vor allem ein, hallo ChatGPT, gib uns mal 3 Themen für unseren Podcast.
Ich habe noch ein Thema, ich frage dich auch gleich danach, weil ich es mir
interessiert.
Ja, klar. Aber hat
es
so,
hätte mir das nötig, aber einfach
hat
die Unterhaltung gewesen.
Schon mal in Buchholz.
In der Nordheide, ist wichtig.
Buchholz in der, das ist auch immer I.D.N., oder? In der Nordheide.
Aber das ist ja Wirtika I, soweit
ich
sehe.
Im November geschneit. Boah, ich bin so langsam am Tippen, weil ich mein Mikro hier in der Hand halte. Ich habe gerade so ein Handmikro hier. bin gerade in meinem Wohnzimmer und liege auf der Couch, nämlich eigentlich mit meiner heißen Schokolade in der
Hast
Hand.
Hast du eigentlich noch in auf Mallorca noch den Handmikrotest gemacht, wie wir es besprochen haben, für unser großes Schnee-Event?
Nein, aber ich habe zumindest die Mikros mitgenommen. Das ist ja auch schon mal
was. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Felix und ich, unser konkreter Plan steht. Wir reden noch nicht drüber, oder? Oder wollen wir das nachher noch, sagen?
Ich habe immer das Gefühl, wenn wir einen Plan verraten, dann machen wir ihn ja gar nicht mehr.
Nee, dann jinxen wir ihn. Deswegen, weißt du, vorhin bin ich wieder in so einen Lifestyle-Mindset-Kanal Instagram gespürt worden, wo mir dann irgendwelche Leute sagen, dass ich, wie meine Gefühle ausschalten soll, ich soll 7-mal die Woche trainieren, Frauen sind nur dazu da, benutzt zu werden und also diese Sachen eben über die Andrew Tate-Fans zu reden. Und da wurde mir unter anderem auch gesagt, erzähle nie darüber, was du gerade machst, zeige es den Leuten, weißt du? Und das ist etwas, eine Doktrin, die ich für mich auch und für unseren Podcast spätestens ab jetzt übernehmen wollen würde.
Du kannst es genauso übernehmen, wie du es möchtest.
Habe ich die Zeit überbrücken können, dass die KI
hat mittlerweile geantwortet, ja. Sehr gut. Aber nicht besonders gut. Die haben nur geschrieben, es ist schwierig, spezifische Informationen über Schneefälle in Buchholz in der Nordheide im November für alle vergangenen Jahre zu finden. Jedoch habe ich eine Website gefunden, die Wetterrückblicke für Buchholz in der Nordheide bietet. Einschließlich Daten bis November 2013. Ja toll, das bringt mir nichts.
Ja, guck, schade. Dann musst du mir wohl leider glauben. Im Zweifel für den Lügner.
Angeklagten.
Genau, ja.
Bist du der Angeklagte wieder hier? Fühlst du dich direkt als Angegriffener?
Ich wäre gerne mal Angeklagter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sehr, sehr gern, also natürlich jetzt nicht, jetzt irgendwie für so ein Kavaliersdelikt oder sowas. Keine Ahnung, mal Langfinger, irgendwie ein Center Shock oder so.
Im Kiosk so eine bunte Tüte mitgehen.
Ey, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich glaube ich auch schon oft erwähnt. Ne? Ich bin ja wirklich der ehrlichste Mensch der Welt, aber im Kiosk bei mir um die Ecke hier, den ziehe ich regelmäßig ab. Also, was heißt, den ziehe ich nicht regelmäßig? Also, das ist jetzt aber,
hältst du einen Finger auf die Waage drauf, oder?
Nein, nee, eben nicht. Es ist keine Waage, es ist mit Zählen. Und da bescheißt er mich ja im Endeffekt schon. 10 Cent, weißt du, für ein so ein Süßigkeiten-Ding. Und alle kosten das Gleiche, weißt du. Ich bitte dich, die Planwirtschaft hat damals schon nicht funktioniert. Wir alle verdienen das Gleiche, alles gleich wert, bla, 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 bla. Dann wird das erst recht nicht hier in dem Kiosk um die Ecke funktionieren. Und deswegen denke ich halt ganz oft, ich soll es immer mitzählen dann natürlich. Und dann lege ich halt irgendwie so 5 Cola-Flaschen rein. Aber ich zähle halt nur 2, weißt du? So, und am Ende habe ich dann immer eine dicke, gefüllte Tüte. Wie viel? Ja, 1,50 €. Das sind wirklich nur 15 Teile. Ja, ja, klar. Und dann gehe ich kichernd raus und geißel mich aber zu Hause natürlich auch sofort wieder, weil ich bin ja bibeltreuer Christ und muss Buße tun für dieses schwere Verbrechen.
Ja, aber wenn du Schmerzen hast, ist ja wieder alles okay, was davor gemacht ist.
Das ist korrekt, galt mich wieder auf. Felix spielt auf meinen Fetisch an. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, richtig angeklagt ist vielleicht, vielleicht würde auch reichen in so einer Gerichtsshow. In so einer Gerichtsshow, glaube ich, wäre ich gerne. Ich würde gerne ausrasten. Ich wäre gerne so ein Zeuge, der am Ende vielleicht irgendwie hoch aufsteigt und plötzlich dann sagt, hier, ich hab gelogen oder ich weiß doch, wie es wirklich war. Oder direkt der Angeklagte, der komplett die ganze Zeit ausrastet. Und weißt du, es ist ein Sprungbrett. Viele Karrieren wurden darauf begründet. Unter anderem unser lieber Freund und Pizza-Gigant.
Knossi!
Knossala. Mhm. War dort. Lena Meyer-Landrut wirklich. Noch vor Satellite und
war die als anderen, so Laiendarstellerin in so
Die war als Laiendarstellerin dort, ja. Ja,
ach,
ja.
Lustig.
Und natürlich bestimmt noch einige andere. Ja. Aber da würde ich gerne mal so einen Fall verhandeln. Also Teil davon sein. Mhm.
Ja, würde ich dich auch sehen.
Gibt es eine Reality-Show, wo du gerne mitmachen wollen würdest?
Nee.
Gar nicht.
Ich mache schon Vlogs.
Wobei, komm. Sag mal, wenn wie viel müsste ich dir geben?
Ach,
oder
Geld?
Was müsste ich tun?
Ah, du sprichst über ganz andere Sachen.
Ja, ich habe gemerkt, wie viel müsste ich dir geben, da kann ich, habe ich chancenlos. Aber was müsste man machen, damit du mit Gianni zusammen ins Sommerhaus der Reality Stars?
Hey, ja, also die einzige Motivation, da mitzumachen, wäre ja, wenn du richtig gut Geld dafür bekommst. Klar, ja, wenn die dir irgendwie so eine absurde Summe anbieten, dann sagst du, gut, dann nehme ich mir die, wie lange ist das, 1 Woche, 2 Wochen?
Ich weiß.
Das ist doch so wie Big Brother, oder? Das ist doch so wie Big Brother mit so Pärchen, die man vielleicht irgendwo Z-Promi-mäßig kennen würde.
Nur, dass du nicht so bestraft wirst und so, weil das solche Spiele inszenieren.
Okay, aber an sich sozusagen einfach, man wird überwacht
Challenges,
die ganze Zeit. Und,
ja, genau.
Und okay, also wie Dschungelcamp, nur entspannt. Und dann gibt's aber immer Stress da, weil die Pärchen Stress machen.
Genau.
Aber es ist ja ultra entspannt, würde ich sofort mitmachen, wenn ich Geld dafür bekommen würde. Wenn ich kein Geld dafür bekommen würde.
Aber Geld kriegst du ja auf jeden Fall. Aber so wie ich das mal. Ne? Ja, aber ich höre immer von den Leuten, die dort sind, dass sie das nicht des Geldes wegen machen, sondern dass sie das irgendwie toll finden, da mit ihrem Schätzchen auch irgendwie auf eine neue Beziehungsebene und sowas zu steigen. Das machen doch die Leute nicht des Geldes wegen, Felix. Das finde ich. Du siehst aber auch immer das Negative in dem Menschen.
Ich bin einfach Realist und ich gebe zu, dass ich käuflich bin und ich würde es auch sofort für Geld machen. Wer würde das denn bitte nicht für Geld machen?
Ja, aber ne, Moment mal. Aber
muss ich auch mal sagen. Also wer würde es nicht für Geld machen? Ist die Frage, wie viel Geld. Jeder ist, wenn die dir sagen, ey, du kriegst 1 Million Euro dafür, dass 2 Wochen da bist und du musst ja nicht mal irgendwas wie jetzt im Dschungelcamp machen oder so. Also nichts ganz Krasses. Da glaube ich, würden schon die allermeisten ja sagen. Weißt du, wenn du halt vielleicht deinen Job, deine Karriere und so vielleicht verlieren willst oder vielleicht Angst hättest, dass es dir irgendwelche Nachteile in deinem ganzen Leben geben könnte, sagst du vielleicht nein. Aber auch nur, solange die Summe nicht lebensverändernd wiederum ist. Für eine lebensverändernde Summe, sagen wir mal Beispiel 1 Million Euro, würde es doch fast jeder machen. Du auch. Für 1 Million würdest du sofort dahin gehen.
Naja, als jemand, der natürlich auch mit 34 Jahren immer noch versucht, von allen Menschen auf diesem Planeten geliebt zu werden, bin ich mir natürlich immer um meinen Ruf sehr, sehr wichtig.
Als ob du 1 Million ablehnen würdest, weil du sagst, dein Ruf geht kaputt, wenn du im Sommerhaus
bist. Das ist mein Ruf, wird deiner. Ja, worüber redest du hier gerade? Na, weiß ich nicht. Also, 1 Million. Ja gut, also, ja. Dann habe ich halt 1 Million mehr auf dem Konto, ja und? Nein, aber ganz im Ernst, also wenn jetzt zum Beispiel die Alternative wäre, also der Plan ist, ich gehe 2 Wochen ins Sommerhaus der Stars und ich weiß nicht. Also wenn ich gar keinen Bock hätte, dann würde ich es für kein Geld der Welt machen, das glaube ich irgendwie nicht. Also, es sei denn, ich bin vielleicht hoch verschuldet oder ich brauche das Geld ganz, ganz dringend. Dann würde ich vermutlich schon sagen, der Zweck heiligt die Mittel, alright, ich mache das. Aber jetzt Status quo jetzt. Ich habe irgendwie Jobs, ich habe Einnahmequellen, ich bekomme einmal im Monat den Regelsatz vom Arbeitsamt. Das heißt, Existenzminimum ist gesichert. Ich habe nicht den finanziellen Druck, würde ich eigentlich sagen, jetzt Status quo heute, Felix von der Lahn. Nee, fühle ich nicht so. Es sei denn, jetzt tatsächlich, du bist da und die Hot Rod Brothers sind da und Izzy ist da.
Wir machen unser eigenes.
Und wir machen so ein eigenes Ding. Das ist wieder was anderes. Aber wenn ich da jetzt zusammengewürfelt werde mit, keine Ahnung, Jürgen Milzki und Roberto Blanco, ja, wobei, doch, wird eigentlich schon eine lustige Rolle. Ach ja.
Ja. Man kann ja immer sein eigenes Ding draus machen, weißt du? Man muss ja, heißt ja nicht, wenn man da mitmacht, dass man sich genauso trashig fällt wie vielleicht andere.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass du da einen kleinen Mann oder eine kleine Frau im Ohr hast, die nämlich genau das sagt. Felix, es wäre toll, wenn du jetzt gleich mal mit Chani bist. Ich glaube auch, dass es teilweise in Verträgen steht. Ich meine, ich hätte da mal irgendwie mitbekommen, dass in Verträgen auch steht, dass du ein bisschen Trouble machen musst und sowas. Und dass es vor all dem auch extra Boni-Zahlungen gibt, wenn du halt ordentlich Furore produzierst. Und du kannst da nicht einfach nur so ruhig rumsitzen und so.
Ja. Ich habe ja, das habe ich bestimmt schon mal hier erzählt, ne? Aber ich hatte ja schon mehrfach Anfragen für diese Pärchenshows. Also nicht Sommerhaus der Stars, aber für, wie heißt es, und sowas. Also
ach, was, wo, echt?
Ja, habe ich das noch nie erzählt im Podcast?
Nee, weiß ich nicht.
Bestimmt habe ich schon die Zuschauer so, du hast schon 3-mal erzählt und Bärchen so, was? Das hast du,
ja, erzähl mal weiter, vielleicht irgendein anderes zuhört. Detail. Aber nee, eigentlich nicht, das will ich ja hellhörig.
Echt? Okay, ich habe auf jeden Fall mehrfach solche Anfragen gehabt und zwar auch mal mit, wie viel Geld man denn bekommen würde. Und das war schon eine nette Summe. Man hätte halt zu zweit als Paar da hingehen müssen und hätte auch im Vertrag drin gestanden, dass man mehr Geld bekommt, wenn man sich dabei trennt, also während dieser Show trennt. Also für alle, die es nicht kennen, das ist halt eine, ich hoffe, ich beschreibe es richtig, aber es gibt ja viele solcher Serien, wo man... Also man, das Pärchen kommen hin, werden aber getrennt. Erklärst, du weißt es besser, ich kann das auch gar nicht
erklären. Ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt, wie kommst du da
rauf? Okay, das ist auch so, ist auf jeden Fall auch so wieder so ein Big Brother Ding. Das heißt, Leute werden irgendwo hingesteckt und mit Kameras überwacht, wie Dschungelcamp, was auch immer. Das ist aber irgendwo ein Paradies und ich glaube, es sind so 2 Häuser oder so. Und die einen kommen, die Pärchen werden getrennt und die einen kommen dahin, die anderen kommen ins andere. Und dann wird immer halt, sind dann da, ist es halt ein Pool und alle sind leicht bekleidet. Und dann sind da irgendwelche anderen heißen Männer, heißen Frauen und versuchen, die jeweiligen Menschen dann irgendwie aufzureißen, was auch immer. Ich glaube, es gibt so ein paar Shows mit verschiedenen Formaten. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts davon mal richtig geguckt. Immer nur mal kurz mal mitgeguckt, wenn zum Beispiel Shani was hier gesehen hat. Aber an sich gibt es ja viele Formate, die es ähnlich machen. Es geht aber immer darum, Drama in einer Beziehung zu haben. Und in manchen wird auch irgendwie, siehst du auch mal, dass wie in einer Nachtsichtkamera, dass irgendwie unter der Bettdecke irgendwas läuft oder so. Also es geht von trashig, von ein bisschen trashig hin zu extrem trashig alles. Und meistens wird dann eben, sind dann immer diese Hintergrundinterviews mit den einzelnen Teilnehmern, und dann werden denen irgendwie Szenen gezeigt, was der Partner gerade alles gemacht hat, dass der irgendwie halt sich eine heiße Massage hat geben lassen von irgendeiner anderen.
Das klingt ja großartig. Wo läuft das?
Und solche, und halt auf Eifersucht, und dass Leute ausrasten und dann trennen die sich und dann haben sie mit jemandem Neuen was, und Riesendrama, gucken viele Leute.
Ja, lass uns doch da anmelden, Felix, wir zwei.
Du musst also die scouten richtig nach Leuten, die halt in echten Beziehungen sind. Das müssten wir dann schon gut, sag ich mal, aus Social Media mäßig auch aufbauen, dass man das wirklich in der
Fotos
Beziehung sind.
Die AI lässt uns hier ein paar Hochzeitsfotos generieren und sowas. Und dann, wir werden ja eh am Anfang getrennt. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht viel schauspielern.
Ja, wir müssen es nur vorher, muss man so machen.
Eine tiefe Bindung, bitte?
Aber ich habe auch darüber schon mal auch mit Chani darüber gesprochen. So rein, ich weiß nicht, wann, ich weiß gar nicht mehr, wer bei uns war. Wir hatten irgendein Paar, hatten wir als Gast bei uns. Ich glaube, es war sogar Chanis Schwester und ihr Freund. Und da haben wir darüber so hypothetisch gesprochen, was würdet ihr machen? Würdet ihr da teilnehmen, wenn ihr so eine Anfrage bekommt oder nicht? Mhm. Und Chani war so, dass auf gar keinen Fall würde sie das machen. Und ich war so, hey, sofort würde ich das machen, wenn der Geldbetrag stimmt. Dann habe ich auch wieder das hypothetische 1 Million Euro. Für 1 Million Euro, ich glaube, ich habe sogar gesagt, für weniger. Ich glaube, sogar für 500.000 würde ich da mitmachen. Ich würde auch Sommerhaus der Stars für weniger als 1 Million machen. Aber selbst so eine Show, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich da in irgendeine Versuchung geraten würde in dieser Show. Ich würde einfach die 1 oder 2 Wochen, je nachdem, wie lang das ist, einfach absitzen, dann wäre vielleicht ein super langweiliger Teilnehmer, aber ich würde schön das Geld einsacken, was die Produktionsfirma, der Fernsehsender einem gibt, und würde es einfach absitzen und hätte auch, glaube ich, null Eifersucht.
Aber spätestens wenn du das Tape siehst, ne, was da gefilmt wurde.
Das ist halt die Frage, was die andere Person macht.
Unter der Decke und sowas, das finde ich eh immer das Geilste, diese Unterdeckenmomente, wenn irgendwie geflüstert wird und du denkst, bist ja ruhig, weißt du, nachdem wie 37 Kameras voll Close-Up draufhalten und du kannst es eh nicht verstecken. Aber naja, das werden die Teilnehmer schon wissen.
Aber wenn du,
ja,
also...
Du kannst ja nicht ruhig sein, weil dann wirst du ja rausgevotet. Das haben ja die klugen Redakteure und Redakteurinnen haben das ja schon sich gut erdacht. Dass du dann
nicht ist mir egal, wenn ich rausgeworfen werde, solange ich mein Geld bekomme. Ne?
Ja, aber du kriegst ja nicht, ich glaube nicht, dass du die volle Summe kriegst. Ich glaube, du kriegst
nicht,
ein festes Honorar und dann natürlich noch zusätzliche Abstufungen. Ja.
Genau, so und so war es, weil das, darauf wollte ich hinaus bei der Anfrage. Es wurden feste Summen festgelegt.
Ja, sag mal eine
ich weiß
feste
nicht, ob's
Summe.
War oder ob es ein Konkurrenzformat, was aber so ähnlich ist. Weil ich nehme es mal als Beispiel.
Es war so ähnlich, deswegen kannst du jetzt die Preise nennen und ohne in Schwierigkeiten zu geraten.
Exakt, so machen wir das. Es kann wirklich sein, dass es ein anderes Format war, weil die auch immer ein bisschen unterschiedlicher funktionieren. Aber grundsätzlich war es so, dass es irgendwie so 20.000 Euro extra gegeben hätte, wenn man jemand anderen küsst. Das gibt 20.000 Euro direkt, bumm. Wenn du mit jemand anderen Geschlechtsverkehr hättest, gäbe es irgendwie nochmal 50.000 Euro extra. Die Summe stimmt jetzt vielleicht nicht 100% exakt, aber Kuss 20.000, ich mir sehr sicher, dass es exakt war. Und es gab für Geschlechtsverkehr auch einen Preis, der mehr als doppelt so viel war. Und wenn du dann danach mindestens 6 Monate nicht miteinander zusammen bist mit deiner Beziehung, mit der du da in die Show reingegangen bist vorher, dann kriegst du auch nochmal extra Geld. Und so in diesen Punkten war es gestaffelt. Dann gab es irgendwie auch noch, wenn du ausrastest irgendwie, kriegst du 5.000 Euro. Also es war so ein richtiger Katalog, dafür kriegst du das, dafür das, dafür das, dafür das.
Und was sagt denn die Kirche dazu?
Die machen das doch genauso, oder? Ja, die haben doch auch so,
Felix von Alan.
So Beichtsätze, oder? Wenn du in Beicht ist es nicht so.
Achso, das meinst du, okay, ich dachte gerade.
Du kannst auch irgendwie zum Pastor gehen und was oder zum Pfarrer und was beichten und dann, wenn je nachdem, wie schlimm es war, musst du ein bisschen eine Summe zahlen, dann ist wieder gut.
Nee, zahlen muss man doch nicht, oder? Da machst du doch einfach, da sagst du doch dreimal hier, wie heißt es nochmal, Hopp, Hopp, Reiter? Nee, Ave
Maria. Ja, das ist bei dir, weil die wissen, dass du kein Geld hast.
So Duplon. Duplos? Wie heißen denn nochmal diese? Ist auch egal. Was wollte ich jetzt gerade noch fragen zu der Thematik? Was war das Grundhonorar, das du bekommst dann quasi?
Ich glaube, es waren irgendwie so knapp 100.000, ich glaube 80.000 oder so wäre es gewesen.
Aber es ist ja schon ein Fünftel von dem, was gereicht hätte, dich da reinzubringen.
Ja, aber da, guck mal, da siehst du genau bei jedem Menschen, wo die Schmerzgrenze ist. Aber und ich war sofort so, nein, auf gar keinen Fall.
Ja gut, aber
und
was ist...
Jetzt denke ich mir, aber für eine, wenn die Summe halt irgendwie so das Vierfache oder sowas gewesen wäre oder das Sechsfache.
Aber wenn 500.000 deine Summe ist und du kriegst 100.000, ja, dann geh doch rein, bummst viermal rum, dann hast du die 200 drauf, dann verteilst du noch irgendwie 6 Küsschen und dann hast du die Summe doch drin.
Nein, aber so weit würde ich ja nicht gehen. Also es ist ja schon was anderes. Ich will ja nicht sozusagen für eine bestimmte Geldsumme würde ich nicht meine Beziehung aufs Spiel stellen, indem man fremd geht oder irgendwie sowas. Das auf gar keinen Fall. So weit würde ich nicht gehen. Aber sozusagen da reingehen und man könnte irgendwie sich verführen lassen und sozusagen man stellt seine Beziehung in Gefahr, weil man da hingeht, glaube ich halt nicht bei mir, weil ich bin mir so sicher, dass ich da stark genug wäre, mich auf keine Verführung irgendwie einzulassen. Deswegen, ich würde es nur machen, wenn das Base-Gehalt hoch genug ist, dass ich eben nichts machen muss und es sich trotzdem lohnt.
Also A, freue ich mich erstmal, das zu hören. Chani, hast du mitgehört? Denn hier ist sie. Und zweitens, ich würde jetzt mal die vorsichtige Vermutung aufstellen, dass auch nicht unbedingt die engsten Verbindungen und Beziehungen dort teilnehmen, oder? Also ja, ich kann mir jetzt nicht, dass eine erwachsene, gesunde Beziehung dort teilnimmt und dann plötzlich nach 2 Tagen, huch, ach, keine Ahnung, aber so romantisch vor den 40 Kameras und den 47 Crewmitgliedern, da ist es wie passiert, da hat er mich irgendwie mit dem Satz, Bock zu ficken, hat er mich rumgekriegt irgendwie. Das war, da hat irgendwie einfach alles gepasst. Und dann hat er noch Kerzen gehabt und sowas. Also,
aber
das,
ich glaube,
da,
es
du
ist
gehst
so,
doch schon
dass
rein eigentlich, wenn du, eigentlich gehst du doch vermutlich rein, um dich von einer toxischen Beziehung zu lösen, weil du irgendwie seit Jahren nicht rauskommst und der einzige Ausweg ist Reality-TV, damit du irgendwie da dich von deinem Partner trennen kannst, oder?
Ich weiß nicht genau, wie die alle ablaufen, da gibt's auf jeden Fall, haben die schon so ein paar Kniffe, die dann Sinn machen. Zum Beispiel, dass die Leute, die einen verführen sollen, die kommen extra als Single rein und kriegen Geld dafür, wenn sie schaffen, jemanden zu verführen und so. Also schon, sag ich mal, ganz, also ein bisschen dystopisch, auch ein bisschen crazy, aber da wird wirklich, da haben sich Leute was ausgedacht, um auch wirklich möglichst viel Drama und echte Dramen zu erschaffen. Und das wäre ja für irgendwie so eine Art Promi oder Z-Promi Edition gewesen. Und da sind auch andere dann Z-Promi-Paare, die schon viele Jahre zusammen gewesen sind da dann rein in die Beziehung. Also ich glaube schon, dass das natürlich auch viel interessanter ist für die Zuschauer, wenn sie wissen, okay, die sind schon lange zusammen und das ist eben nicht so eine Beziehung, die jetzt jeden Moment auseinanderbricht, die keinen Wert hat. Also
ja, aber eine Beziehung, die in einer Reality-Show zusammenbricht, weil
die war es eh nicht wert.
Ja, nee, aber weil, und dann kommt irgendwie ein Pickup-Artist daher, der eigentlich eingekauft wurde von und haut da irgendwie 3-4 flirty Sprüche und Blicke raus und dann oder sie wird ja auch Lockvögel geben in weiblicher Gestalt. und wenn er dann irgendwie schwach wird oder sie, dann kannst du mir nicht erzählen, dass es dann eine gesunde Beziehung ist. Sorry, aber da bin ich anderes gewöhnt. Da bin ich anderes gewöhnt in meinen Beziehungen, die ich
also du würdest auch dahin, würdest du da, wenn du da hingehen müsstest, hätte keinen Einfluss auf dich und deine Beziehung.
Naja, also ich glaube.
Man wird halt auch eine blöde Situation angebracht, weil wahrscheinlich selbst wenn du gar nichts machst, aber halt die anderen, die auch dafür bezahlt werden, kommen halt zu dir, machen irgendwelche, weiß nicht, ob sie dich jetzt antatschen dürfen, wenn sie irgendwie da mal so im Nebenbei so streicheln oder irgendwas machen, und wenn das dann so blöd zusammengeschnitten wird, weißt du, oder man liegt zusammen am Pool und chillt und die machen ja dann extra Sachen, weil sie würden ja Geld dafür bekommen, wenn sie es schaffen, irgendwie bei dir Probleme in der Beziehung zu verursachen. Und dann wird das irgendwie wird die ganze Zeit gefilmt und wird blöd zusammengeschnitten und das wird dann deiner Beziehungspartnerin dann gezeigt. Unter dem Motto, hier, guck mal, was dein Freund hier alles gerade so im anderen Haus erlebt. Ne? Das wird schon extra ja sehr so drauf ausgelegt. Also da sehe ich echt die größte Gefahr bei mir, sehe ich nicht auf meiner Seite, sondern dass irgendwas aufgenommen wird, was dann falsch aufgefasst wird.
Ja,
selbst
wenn
ich gar
denn,
nichts machen würde. Aber weißt du, wenn halt auf von der anderen Seite was blöd zusammengeschnitten wird.
Ja, aber was glaubst du, dass gefilmt, wie ihr euch die Hände gebt und dann schneiden die das so, dass es aussieht, als würdest du gerade in sie eindringen, oder was?
Nein, ich weiß auch nicht, aber was, ich weiß nicht, was, weil ich denke mir nur so, du kannst ja auch nicht gar, also du kannst ja auch nicht sagen, fass mich nicht an, jedes Mal, wenn irgendeiner kommt oder,
Doch, so gehe ich durchs Leben.
Ja, aber ich, ja, ich meine, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, Mann, wir reden echt über ein Thema, wo ich leider echt keine richtige Ahnung habe, wie das genau abläuft.
Ja,
ich finde
es aber spannend, weil du hast ja recht.
Spielabend oder so, macht man so einen Spielabend und dann sitzt jemand neben dir und das ist halt eine, die bezahlt dafür wird, wenn sie jemanden schafft, auseinanderzubringen oder so, und die kommt dann so näher an dich ran, so setzt sich so ganz nah an dich ran, rutscht so langsam rüber und das wird dann irgendwie mit einer Musik hinterlegt und so und weißt du, man ist ja vielleicht irgendwie ein, zwei Wochen da und ist so eine Kumpelatmosphäre dann noch irgendwann, oder was heißt Kumpelatmosphäre, so eine intimere Atmosphäre mit allen zusammen, man ist wie in einer großen Freundesgruppe, die irgendwie im Urlaub irgendwie zusammen unterwegs ist. Weißt du nicht, ich glaube, man kann schon, auch wenn man gar nichts macht, kann man schon Situationen so filmen und schneiden, dass das aber vielleicht ein bisschen anders wirken könnte, selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt.
Ja, also ich habe den Eindruck, also ich wüsste einfach, also wenn ich das jetzt irgendwie sehen würde und da setzt sich jemand irgendwie näher an meine Partnerin, da müsste ich ja schon im Vorfeld super misstrauisch sein. Und ich bin eigentlich immer in Beziehungen, wo ich dann auch das Gefühl habe, eigentlich schon ein gesundes Vertrauen dann irgendwie zu haben. Und ich hätte auch gar keinen Bock darauf, die ganze Zeit irgendwie auszuflippen, weil sich zwei Leute, weil sie sich die Hände geben oder sowas.
Ja.
Und wenn ich dann, ich meine, du kannst
das, weil das zum Beispiel, genau, es wird dann so gefilmt, dass mit Hände geben irgendwie allein vielleicht das Kennenlernen oder so. Das machst, sagst dann jedem Hallo und vielleicht gibst auch nicht nur die Hand, sondern du umarmst dich am Anfang zum Kennenlernen. Weißt du, können wir schon vorstellen, dass das so ein Ding ist. Bergi so, nein, ich will auf gar keinen Fall jemanden umarmen. Aber stell dir einfach mal vor, ja? Du gehst da hin und du musst irgendwie, hallo, ich bin Felix Reitz, vielleicht sogar die Hand so hin, aber die geht direkt so mit umarmt. Dann weißt du dann ja auch nicht zurück und sagst, fass mich nicht an. Dann gehst du, ja, okay, dann, also ich wäre auf jeden Fall, also ich bin ja nett und dann, okay, kurz umarmen, so, und dann wird das so zusammengeschnitten, wie du umarmst und wieder zurück und dann, ja, nee, aber wie dann irgendwie ein Blick von dir zu ihr und ein Blick von ihr zu dir und es wird auch Blicke, die wann anders gewesen sind und so, ne, ich glaube, so schneiden die schon so fake.
Oder dass du sie halt so umarmst.
Und Zeitlupe, romantische Musik und dann der Sprecher im Hintergrund, der sagt, dass irgendwie schon, man sieht das Funkeln in den Augen der beiden.
Ja, ja.
Da läuft doch mehr. Irgendwie so. Und das wird dann wird dann irgendwie deiner Partnerin vorgespielt. Ja, weiß nicht. Ich denke mir halt jetzt andersrum, wenn das Ganze sozusagen mit meiner Partnerin, also mit Chani, irgendwo gemacht werden würde und so ein, sie sagt irgendjemand Hallo und dann wird irgendwie so Blicke werden zusammengeschnitten. Ich würde mir trotzdem denken, scheiß drauf. Nö, weil ich vertraue ihr und ich habe ich werde nicht eifersüchtig. Halt. Aber ich weiß nicht, ob es für jeden Menschen so einfach ist.
Nein, und das ist eben der Punkt. Ich glaube, dass die Leute, die dort sind, abgesehen davon, dass es eh hundertprozentig auch gefaked sein wird. Also ich glaube nicht, dass das wirklich alles irgendwie bei der ersten Begegnung da schon wohl wissen, worum es in dieser Show geht, dass du da plötzlich alle Kameras und alles vergisst und wie einen liebevollen, verliebten Blick irgendwie austauschst. Das ist ja alles durchinszeniert. Aber abgesehen davon, eine Beziehung, die in so einer Reality-Show zerbricht, die wäre auch 7 Wochen später privat zu Hause zerbrochen, wenn man kurz davor ist zu überlegen, ach, könnte nicht ein Kind unsere Beziehung retten. deswegen, ich sehe das genauso wie du. Ich hätte null Panik da, mit meiner Partnerin reinzugehen. Außer natürlich die Frage zu stellen, habe ich Bock, eine so private Seite von mir zu zeigen, weißt du? Weil man natürlich trotzdem für sich, weiß ich nicht, also.
Viele gehen ja auch bestimmt rein heutzutage, um Aufmerksamkeit dadurch zu bekommen, um ihre eigenen Instagram-Profile zu pushen und damit. Also, weil, weißt du, als Laienschauspieler früher so, konntest du höchstens noch einen Job in der nächsten Laienserie bekommen, aber heutzutage, wenn du halt in solchen Formaten mitmachst, kannst du halt dein Social-Media-Profil automatisch, du musst ja nichts mehr extra dafür machen, wenn du irgendwie lustig oder crazy drauf bist, werden dir Leute finden, Social-Media und versuchen zu folgen und oder folgen dir. Und du kannst ja halt sogar einen eigenen, einen Job damit, eine Arbeit aufbauen, neues Leben damit aufbauen. Ich glaube, das nutzen schon viele sehr bewusst heutzutage eben als Sprungbrett und verhalten sich dann auch dementsprechend besonders crazy oder abgefahren oder was auch immer.
Ja. Ja,
wenn andere Leute spielen Minecraft, um bekannt zu werden, andere Vögel bei.
Ja, aber es ist ja immer eine Frage, wie man sich selber in dieser Sache betrachtet. Und ob man jetzt selber das Gefühl hat, wow, ich mache jetzt seit 10 Jahren Minecraft-Videos, mir kann keiner was, was bin ich für ein krasser Typ? Oder ob man vielleicht reflektiert dran geht und sagt, okay, ich gehe dreimal im Jahr in eine Reality-Show, so wichtig bin ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da trennt sich dann so ein bisschen die gesunde Selbsteinschätzung. Und muss da kurz verweisen, ich habe ja während der ganzen Rotkäppchen-Produktion, habe ich ja, ich glaube, alle verfügbaren auf dem offiziellen Domian-Kanal Videos, alle verfügbaren Videos dort mir angeschaut, alle Sendungen und habe dementsprechend natürlich auch wahnsinnig viele Gespräche verfolgt, unter anderem eines, wo ein ehemaliger DSDS-Star angerufen hat. Und eigentlich mit einem tragischen Hintergrund, sein Kind war verstorben und er wollte irgendwie darüber sprechen, dass er wieder auf die Beine kommen will und auch stark drogenabhängig ist und so. Und dann switchte er aber irgendwie so das Thema so ein bisschen in Richtung, ja, aber ich will auch mein Comeback und ich will wieder zurück in die Musik und so. Und ja, und auch was die Leute über Promiflash und sowas. Er hat immer wieder so eingestreut, als müsste man all das wissen, worüber er gerade redet, weil ja Promiflash darüber berichtet und alle anderen und ja und RTL hat ja schon gesagt und irgendwann platzte Domian der Kragen und der meinte, nee, pass mal auf, du musst jetzt nicht hier andauernd irgendwie Promiflash oder sowas erwähnen. Wir wissen überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und dann kam ein von mir wirklich absolut geliebter Satz. So wichtig bist du nicht. Und das fand ich großartig. Ich finde, einmal in der Woche sollte bei allen das Handy losgehen, wie dieser globale Alarm, den wir haben. Einmal die Woche sollte das Handy losgehen und sagen.
Jeden Morgen am besten.
Jeden Morgen vielleicht sogar. Ja, vielleicht, nee, man soll
so
ja schon.
So eine Stimme von Alexa, die ist dann so rein. Ja. Nein, du wachst auf und dann kommt so 5 Minuten später, wenn du halbwegs wach bist, kommt dir in die Erinnerung von Alexa so rein. Du bist nicht wichtig. Deine Probleme sind nicht wichtig.
Nein, das ist schon wieder, so ist schon wichtig, der Zusatz. So wichtig bist du nicht. Es geht ja immer um das richtige Maß, weißt du? Wir alle sind natürlich zarte Blüten.
Du bist wichtig, aber du bist nicht so wichtig.
Genau, ja. Dich gefolgt von, nimm's doch mit Humor. Ja. So, jetzt habe ich noch den Aufreger der Woche.
Ja.
Ich habe gestern Nacht.
Neues Format wieder, Aufreger der Woche.
Ja, gestern.
Schieß los.
Wurden mir Bob Ross Clips eingespült in meine Timeline, der berühmte Maler. Und das hat mich so ein bisschen melancholisch werden lassen. Übrigens, apropos, ganz wichtig, vielen Dank an die zahlreichen Links und Musikstücke, die bei mir in der Inbox gelandet sind.
Ich habe auch viel bekommen.
Yep. Ja, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und da war das ein oder andere Lied dabei, das es auf jeden Fall in meine Playlist geschafft hat. Deswegen vielen Dank. Fand ich sehr cool, dass da Bezug drauf genommen wurde. Und ich war eben auch wieder in so einer leicht melancholischen Stimmung, weil ich durch diesen Bob Ross Clip mich wieder daran erinnert gefühlt habe, dass 2015er Twitch Eröffnung des Creative Channels. Das gab's ja damals noch nicht. Da war ja nur Videospiele und alles andere konntest du gar nicht dort streamen. Haben ja auch viele vergessen. Du wurdest tatsächlich, dann wurde der Stream irgendwie gebannt oder ausgemacht oder sowas, wenn du irgendwas anderes als ein Videospiel gepostet hast. Und dann gab's 2015 diese Creative-Kategorie, die eröffnet wurde von einem, ich glaube, 10-tägigen Bob Ross Marathon, wo alle 30 Staffeln versendet wurden, irgendwie knapp 400 Folgen, nonstop hintereinander. Und es war großartig. Ich weiß noch, wie ich damals auch wieder in irgendeinem Projekt gewuselt habe und wirklich immer nebenbei diesen Stream offen hatte. Und es war so schön, weil auf der einen Seite hast du diese tollen Sätze irgendwie von Bob Ross gehabt mit diesen Happy Little Accidents und auch wieder diese kleinen Lebensweisheiten. Das ist alles, ich weiß, dass manche Leute, die vielleicht ganz nüchtern unsere Welt betrachten und auch man muss ja auch immer sehr, sehr die Schotten teilweise dicht machen, wenn man nicht durchdrehen will, wenn wir uns eigentlich so mit der Realität befassen. Aber ich bin ein Mensch, der halt auch sehr anfällig dafür ist, über so einen Satz auch einfach mal ein wohlig warmes Gefühl zu kriegen und dann alles ausblenden zu können und zu denken, ja, ich kann es schaffen, wenn ich es mir vornehme. Und nein, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, sondern das war einfach nur ein glücklicher kleiner Unfall und alles wird schon irgendwie gut. Und das wurde zu so einem kollektiven Gefühl in diesem Chat und alle machten irgendwie darüber Späße und das war einfach ein richtig gutes Klima in diesem Chat. Und dann lief die letzte Folge irgendwann spät abends und dann war plötzlich Black Screen, so weißt du. Und nach 9 Tagen Dauerstream und der Chat, es war so ein Gemisch aus Traurigkeit, irgendwie aber auch aus Freude, was man gemeinsam erlebt hat. Das war irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, weißt du. Und daran musste ich gestern Abend denken und habe das in einer Insta-Story geteilt und am nächsten Morgen war mein Postfach voll mit: Schau dir mal die Doku an, der Bob Ross, der ist, dann denkst du anders über ihn und was alles. Und das hat mir das so madig gemacht, weißt du, dass ich echt schon wieder, ich hatte gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, dass ich dann tatsächlich sogar diese Stories dann, weil ich direkt nach dem Aufstehen eh so
gelöscht hast,
dass ich sie gelöscht habe, ja. Oha. Ärgere ich mich jetzt darüber. Aber ich hatte keinen Bock irgendwie das, und vor all dem, es stimmt ja, glaube ich, nicht mal. Also ich habe die Doku gesehen und es geht nicht darum, dass Bob Ross irgendwie, natürlich hat der auch irgendwie, war ein kleiner Charmeur, hat sich hier irgendwie das ein oder andere Frauenherz irgendwie erweicht. In meiner Erinnerung, nicht, dass ich jetzt irgendwas Heftiges ausblende, glaube ich aber nicht, aber dann ging es halt primär um seine Erben und sowas, die sich dann wirklich übel verhalten haben und auch ausbeuterisch irgendwie diesen Namen Bob Ross irgendwie missbraucht haben. Aber Bob Ross selbst, glaube ich, ist jetzt keine polarisierende, dramatische Person, sonst würde, glaube ich, auch nicht nach wie vor immer noch nach 8 Jahren dieser Twitch-Channel irgendwie bestehen, wo immer noch diese Folgen gestreamt werden.
Du hast es immer noch einfach in Dauerschleife?
Nicht mehr in Dauerschleife, aber ich glaube, jeden Tag in einem bestimmten Zeitintervall wird gestreamt, ja. Naja, das war mein Aufreger der Woche, aber du siehst ja, ist ja gar nicht so, gar kein großer
Aufreger. Du hast lange gebraucht, bis es zum Aufreger wurde. Das war die ganze Zeit schön, schön, schön und ich habe schon wieder vergessen, dass es der Aufreger der Woche ist, bis du gesagt hast.
Aber ich habe auch gemerkt,
die Kommentare. Und erst kurz davor hast du vor allem noch davon gesprochen, wie viele nette Nachrichten du bekommen hast von unseren Zuhörern, die dir Musikvorschläge geschickt haben. Und dann,
ich habe mich selbst deeskaliert eigentlich.
Im gleichen Postfach waren dann diese Hate-Nachrichten. Oder was heißt Hate-Nachrichten? Aber diese Nachrichten, die gesagt haben, die das dann madig gemacht haben.
Ja. Ach. Ja, muss man drüber stehen, ne? Aber manchmal, ich bin ja auch nur ein Mensch mit Schwächen und Fehlern. Und manchmal passieren auch mir kleine Unfälle, kleine süße Unfälle.
Aber wenn du schon wieder hier so eine Kategorie aufmachst mit Aufreger der Woche, ich wollte eigentlich auch so eine Kategorie jetzt mal aufmachen mit philosophischen Fragen.
Ach, Gottes Willen.
Mit philosophischen Fragen. Es müssen auch nicht nur unbedingt aber irgendwie so tiefergehende Fragen. Ich habe mir eigentlich gerade eben auch gedacht, spontan, das mit den Monaten, das wäre auch eine gute Frage gewesen. Was ist eigentlich der beste Monat, der schönste Monat und was ist der schrecklichste Monat? Und bei schrecklichster Monat bleibe ich auf jeden Fall auch bei November. Ich habe es auch nochmal länger drüber nachgedacht. Immer wenn du geredet hast. Und Spaß.
Ich weiß, wir wissen beide, dass es so ist.
Und November bleibt auf jeden Fall der schrecklichste Monat. Der schönste Monat, wiederum, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, finde ich nicht so leicht. Ich gebe dir mal den Vortritt. Was ist der schönste Monat?
Das ist ja auch sowas Subjektives. Ist mir gar nicht polarisierend genug.
Deswegen ist es eine philosophische Frage. Wir können auch eine polarisierende Frage einbauen danach. Ja. Ich habe nämlich noch ein anderes Thema, was ich eigentlich dich fragen wollte.
Ja, bitte.
Was du davon hältst, aber es ist ein tiefergehendes Thema. Nein, erstmal möchte ich das mit dem Monat jetzt hier abfrühstücken.
Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Deswegen musst du jetzt.
November.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du musst irgendein Argument dafür haben. Es regnet und es ist einfach unschön, der November. Ich kenne keinen Menschen, der ernsthaft meint, November ist der schönste Monat. Das glaube ich jetzt nicht.
Ich hab doch vorhin eine absolute Liebeserklärung an den November.
Das war so dahergezogen, okay.
Ach so,
ernsthaft, findest du nicht Erzählung irgendwie...
Mit Frage, oder?
Findest du nicht einen Dezember schöner?
Ja, Dezember habe ich mir halt so madig gemacht durch diese ganzen Adventskalender-Stressigkeiten und all sowas, weißt du. Aber
ist Dezember. Dezember ist der Monat, wo du wieder auf YouTube durchstartest, Bergi.
Ja, aber genau davor habe ich Angst. Nee, es ist der November. Es ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, alles ist entspannt. Es ist der November. Was ist es bei dir?
Nee, November hast du auch Stress ja schon, weil du produzierst vor für den Dezember. Also hast du eigentlich Stress. Ist nicht März bei dir auch irgendwie so ein schöner Monat? Weißt du, es ist immer noch schön kühl und angenehm, aber es ist auch so eine Aufbruchsstimmung, weißt du, die Pflanzen brechen aus dem Boden raus und die Blüten öffnen sich, die Knospen kommen, weißt du?
Aber pass auf, also wenn ich, die toxische Seite in mir besteht auf November, aber es ist
tief
eigentlich
in dir
tatsächlich,
drin.
Tief in mir drin ist es tatsächlich... vermutlich sowas in Richtung März. Genau das, was du gerade beschrieben hast. So das neue Jahr, die neue Hoffnung. So die ersten Monate sind immer so ein bisschen scheiße, weißt du? So, weil man denkt, okay, Jahresvorsätze alle wieder irgendwie in den Keller und statt 5-mal die Woche Fitnessstudio war es doch wieder 5-mal die Woche Pizza Margherita. Und dann im März groovt es sich meistens irgendwie so ein bisschen ein. Man kriegt das Ziel, man kriegt den Plan für das Rest des Jahres, ein großes Projekt kommt rein. Also März ist eigentlich schon ein guter Monat. Aber
nee, das nichts. War's.
Ich wollte einfach mal an der falschen Stelle das unpassende Wort aber platzieren.
Perfekt. Aber das nehme ich an. Das ist doch schön. März ist ein akzeptiert, das glaube ich dir. Nein, ich für mich ist es nicht März. Ich finde März auch ein sehr schöner Monat, aber anders als dein November-Vortrag glaube ich dir, dass März wirklich ein Monat ist, den du besonders schön findest und den nicht nur deine toxische Seite hier versucht reinzudrücken, um irgendwas gegen meinen schlechtesten Monat zu haben. Aber mein Lieblingsmonat oder den Monat, den ich am schönsten finde, ist Mai oder Juni, weil es da schon noch wärmer ist.
Mhm.
Und da ich im Juni Geburtstag habe, ist es, glaube ich, Juni. Es ist eigentlich dann einfach. Es muss der Juni sein. Und da hast du nämlich den Sommer noch vor dir. Hm. Aber es ist auch schon warm. Also ich liebe den Sommer. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn der Sommer wieder zu Ende geht. Im Juni sind die längsten Tage im Jahr. Und von allen Monaten sind es die längsten Tage im Juni. Das ist also, am meisten Licht ist da. Und es ist auch eben nicht so jetzt irgendwie August, Hochsommer, vielleicht sogar manchmal zu heiß und vor allem, du weißt, oh Gott, das ist schon fast vorbei, ich muss den Sommer auch noch ausnutzen, weil es ist fast vorbei. Nein, im Juni hast du alles vor dir. Juni ist so der Monat, auch gewesen früher, wo die Sommerferien angefangen haben oder kurz davor waren anzufangen und du weißt, es ist so der, es geht alles in die beste Zeit des Jahres. Schon als Schüler, 13 Jahre Schule hatte ich, du wurdest schon darauf trainiert, dass der Sommer das Beste ist mit 6 Wochen frei. Deswegen, ja, Juni. Ich lege mich auf Juni fest. Das ist okay. Der beste Monat.
Öffnen wir die Frage für unsere Zuhörer oder scheißen wir auf die Meinung?
Wir nehmen die Frage mal auf und gucken je nachdem wen an. Wenn jemand November schreibt, dann scheißen wir auf die Meinung.
Nein, lasst es uns natürlich auf jeden Fall wissen, was euer Lieblingsmonat ist. Wichtig, mit einer kleinen Erklärung, auch einer kleinen Ummalung, wie sie gerade Herr von der Laden abgegeben hat, dass wir wissen, warum. Und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, ja, ist mein Geburtstag. So ein bisschen, bisschen mal.
Muss schon gute Gründe haben. Ich finde, aber bei mir war nicht nur mein Geburtstag, ich habe schon sehr gute Gründe.
Nein, hab ich doch gehört, dich als
lobenswertes Beispiel.
Lobenswert, können wir das Wort geben, mir gar nicht über die Lippen. Was hast du denn sonst noch für ein philosophisches Thema? Du hast es gerade angeteased, ich bin ganz neugierig seitdem.
Ja, wir haben ja die ganze Folge auch schon über Geld gesprochen.
Ach,
wie viel Geld man irgendwie für irgendwas nehmen würde. Jetzt kam in der letzten Woche, muss es jetzt noch gewesen sein, ja, kam der Vorschlag von den Jusos, das ist sozusagen der Nachwuchs von der SPD. Und die haben sich mal wieder mit einem schönen Vorschlag einmal mal rausgewagt. Und jetzt habe ich ein paar Sachen dazu, ich fand das ganz interessant, und habe ein bisschen was dazu gelesen und mir meine Gedanken gemacht. Und
jetzt machst du politisches Kabarett hier noch für 5 Minuten.
Nein. Ich würde mal deine Meinung interessieren, weil ich finde es einfach interessant, ist egal, ob das jetzt von Jusos oder hätte auch von jemand anderem kommen können. Aber die haben das halt gesagt. Ein Grunderbe. Jeder Mensch, ich glaube, die meinten mit 18, bei anderen Leuten, als dann darüber gesprochen wurde, hat man auch gesagt, irgendwie mit 20 vielleicht. Jeder Mensch irgendwie in dem Alter soll ein Grunderbe bekommen vom Staat. In Höhe von, die haben glaube ich gesagt 60.000, ich habe auch bei anderen Vorschlägen was von 100.000 oder 25.000 gelesen. Das heißt, jeder Mensch soll dieses Geld einfach bekommen.
Wann?
Ohne echte Bedingung. Wenn du 18 wirst zum Beispiel. Sagen wir, es gab auch welche, die gesagt haben, nee, mit 20 ist besser, ich sage jetzt mal mit 18. Wir reden jetzt mal über den hypothetischen Fall. Du bekommst, sagen wir mal, ein bisschen kleinere Summe, 25.000 Euro, sobald du 18 wirst. Wenn du hier in Deutschland bist, also vom deutschen Staat. Findest du, es ist eine gute Sache oder eine schlechte Sache?
Als jemand, der bedingungsloses Grundvertrauen in unser absolut einwandfrei funktionierendes System hat, gefällt mir natürlich nichts, was gravierend dort in irgendeiner Art und Weise einschneiden würde. Deswegen bin ich dagegen.
Du bist dagegen, du musst einen echten Grund mal nennen. Also ich finde, es ist ja schon mal, also der Grundgedanke, zumindest von Jusos, kam eigentlich daher diese Vermögensungleichheit, die wir ja auch in Deutschland haben und in vielen anderen westlichen Ländern oder wahrscheinlich überall auf der ganzen Welt. Und in einer idealen Welt gibt es natürlich keine diese eklatanten Vermögensunterschiede. Und die rühren eben auch in erster Linie daher, dass vererbt wird einfach und viel Geld, also wenn du in eine reiche Familie reingeboren wirst, dann bleibst du auch sehr wahrscheinlich reich oder mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit bleibst du reich, behältst Vermögen. Wenn du aus einer Familie, die kein Vermögen hat, also vielleicht bis auf das, was jeden Monat reinkommt, gar kein Vermögen hat und das, was monatlich reinkommt, vielleicht auch nicht viel ist, dann wirst du wahrscheinlich auch dein eigenes Leben, hast du auch nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, selbst zu großen Vermögen zu kommen. Und damit bleibt so dieses Ungleichgewicht vom Vermögen. Wenn es jetzt aber änderst nämlich jeder bekommt mit 18 25.000 Euro, hast du auf einmal ganz andere Möglichkeiten, weil du dich zum Beispiel nicht verschulden musst für ein Studium und dadurch diese und dadurch das ganz, ganz anders rangehen kannst. Wenn du jetzt gar keine Geld hast, zum Beispiel von deinen Eltern, und klar, man kann BAföG beantragen und sowas alles, aber es ist, musst du auch zurückzahlen zum Teil und ist manchmal auch der ganze Prozess, das zu bekommen, alles nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall hast du voll den Nachteil. Du musst nämlich vielleicht zum Beispiel arbeiten neben dem Studium, kannst dich nicht voll konzentrieren auf Studium. Während die Familie, die Kinder aus reichem Elternhaus, weißt du, müssen nichts machen und können sich voll auf Studium konzentrieren, haben da auch wieder einen großen Vorteil oder können einfach irgendeinen Job ergreifen, wie sie wollen, können viel mehr Risiko gehen in ihrem Leben, weil sie, ja, wenn es nicht klappt, wirst du halt von den Eltern aufgefangen. Das können sich andere nicht erlauben, können weniger Risiko vielleicht in ihren jungen Lebensjahren eingehen und haben deswegen weniger Möglichkeiten, die sie erreichen. Also ich finde, dass es, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil am Anfang dachte ich, hä, du kannst doch nicht einfach so viel Geld verschenken, sondern ganz schöne Summe auch. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto interessanter fand ich es halt und desto sinnvoller. Aber du willst nicht mit mir darüber reden, oder?
Bitte?
Du willst gar nicht mit mir darüber reden.
Natürlich, ich höre dir gespannt zu und möchte dir gerade eine nachfolgende Frage stellen. Wie stehst du denn dann zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Fand ich auch immer sehr spannend. Das war bei mir, als ich in der Schule war, war das ein großes Thema. Also als ich so in der Oberstufe war, war das gerade in der öffentlichen Diskussion sehr groß, mit der Piratenpartei damals auch, die haben das auch gefordert. Und da, als Schüler fand ich es auch eigentlich sehr, sehr gut und bin irgendwann dann aber dann doch wieder eher davon abgekommen vom bedingungslosen Grundeinkommen. Habe ich jetzt länger nicht mehr genau drüber nachgedacht, aber ich glaube, für mich ist schon, also ich glaube, Bürokratie einsparen bei sowas wie Arbeitslosengeld 2 und so und den 1000 Auflagen und so, also wie viel Geld ausgegeben wird für einfach nur, dass die Leistung ermöglicht wird, also weißt du, was für Bürokratie ausgegeben wird, könnte man viel einsparen und dafür einfach bedingungsloser auszahlen und dafür die Sätze erhöhen. Schwer zu sagen, ist auch wie die Höhe ist.
Also gefällt mir.
Ich finde aber grundsätzlich vom philosophischen Gedanken her, finde ich schon eigentlich gut, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben. Aber es ist halt sauschwer, das auszurechnen, ob das jetzt in echt gut funktionieren würde.
Aber das ist doch nicht unser Job. Das ist doch wie jeder gute Philosophen-Podcast, nicht unser Job, hier irgendwie Lösungen zu präsentieren, sondern einfach
ja, aber
nur
es macht
sagen,
nur Spaß, drüber nachzudenken, wenn man realistisch drüber nachdenkt. Es ist wie Science Fiction. Ja. Science Fiction ist auch super boring, wenn irgendwelche weirden Konzepte einfach gemacht werden. Aber wenn das irgendwie innerhalb der jeweiligen Science Fiction-Welt Sinn ergibt, dann ist es cool. Und genauso ist auch, wenn man jetzt
ja,
über solche Konzepte spricht.
Okay, aber
es muss
sorry,
irgendwo
aber da,
Sinn machen.
Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich vorhin schon, als du 25.000 Euro Erbe angesprochen hast, habe ich schon drüben hier bei Lindner den dritten Hemdkragen platzen hören. Also der wird das auch nicht
Es gibt ja auch Methoden zur Finanzierung dafür. Also zum Beispiel könntest du, das finde ich eigentlich sehr spannend, bei jedem Erbe, also wir haben ja große Freibeträge bei, wenn vererbt wird, aber wir können es einfach sagen, die ersten 25.000 Euro, die vererbt werden, werden einbehalten vom Staat, weil du hast ja schon 25.000 bekommen. Also die 25.000 sind sozusagen ein Vorschuss auf dein Erbe, was du irgendwann bekommen wirst. Wenn du nie irgendwie in der Größenordnung was erbst, dann ist es halt, musst du nichts irgendwie weiter zurückzahlen. Aber solltest du irgendwann erben, werden die ersten 25.000 halt eingezogen. Finde ich eigentlich auch spannend, weil die
aber
meisten
können wir
Menschen
beim Grundeinkommen dann quasi genauso machen, dass es dann auf Dauer irgendwie
ja, das ist auch, glaube ich, so von vielen, die Vorschläge ja sind, wenn du beim bedingungslosen Grundeinkommen, das ist ja einfach
ich
auch ein
steuerfreien
Betrag.
Das bedingungslose Grundeinkommen finde ich halt insofern schon charmanter, weil ich mir vorstellen kann, dass 25.000 Euro, du bist 18, ich habe mir jetzt von meinem Geburtstagsgeld zum 18. von meiner Oma, das für einen Führerschein gedacht war, versucht für 1.000 Euro, habe ich komplett verbraten in Ghostbusters Proton-Pack, was ich mir gerne selber bauen wollte, ja. Nicht alle, viele nicht, aber ich war mit 18 sehr, sehr dumm. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Leute, die mit 18 noch nicht ganz so, die ja noch nicht der Marke Philipp Amthor angehören. Und dementsprechend finde ich 25.000 Euro eine gefährliche Summe, auch einen gefährlichen Preis. Weswegen ich tatsächlich dann auch erstmal dafür wäre zu sagen, nein. Und stattdessen, weil du zum Beispiel natürlich trotzdem wichtige Dinge sagst, wie Studien und sowas, dann doch eher, weißt du, Studiengebühren sind ja schon in manchen Bundesländern, aber einfach überall weg, Weißt du, Lernen und Bildung und alles kostenlos, genau wie öffentliche Verkehrsmittel, dass einfach die Ausgaben, die jeder Mensch jeden Monat hat, dass man die immer weiter minimiert in unserem Sozialsystem, weißt du? Das wäre so mein persönlicher Wunsch in meiner Podcast-Partei, mit der ich 2024 nach wie vor an den Start gehe.
Stimmt, du willst ja eigentlich immer noch mit der Podcast-Partei durchstarten. Guck, du bist doch eigentlich voll mit politischen Themen hier mit drin. Also ich finde aber genau das finde ich interessant, weil ich habe ja auch Pro- und Kontra-Seiten versucht zu lesen. Und ein großer Kontrapunkt, weil auch, ja, wenn man sowas einführt, ist das ja eigentlich nur ein Subventionsprogramm für die Autohersteller. Weil was machst du mit 18 Führerschein? Ne? Also natürlich nicht jeder, aber eine große Zahl. Du bist 18, kannst das Auto fahren und kriegst 25.000 auf dein Konto. Aber erstmal ein dickes Auto kaufen, ne? Also, ich glaube, es würde sich eine ganze Wirtschaft bilden, die nur darauf aus ist, 18-Jährigen das Geld wegzunehmen. Da sind wir wieder bei, worüber wir vor vielen Folgen mal gesprochen haben, nämlich zum Thema Abi. Weißt du, diese ganzen Abi-Veranstalter für Abi-Partys, Abi-Fahrten und sowas, die sind nur darauf aus, die wissen, zum Abi will jeder Abiturient irgendwas veranstalten und die haben alle keine Ahnung, wie man eine Party macht oder wie man eine Reise macht und dann sind die froh, wenn irgendjemand kommt und die bieten ja die billigsten Reisen zu einem Preis an, wo die selbst eine riesen Marge drauf haben und ziehen eigentlich die Kids ab. Und ich glaube, so würde es auch passieren, wenn jeder natürlich mit 18, 25.000 Euro hat, wird es viele gute Angebote geben, die man dann so machen kann für den Preis. Also das ist auch für mich einer der größten Kritikpunkte. Sind die meisten 18-Jährigen mündig? Oder selbst wenn man es erst mit 20 machen würde, ist man mündig genug? Oder würden viele das Geld nicht voll verprassen und das wäre irgendwie auch doof? Und wenn jeder 18- oder 25-Jährige auf einmal 25.000 Euro bekommt, es würde bestimmt irgendwelche Produkte dann geben, die viel zu teuer sind oder Reisen oder irgendwelche Programme, die genau auch für exakt 25.000 Euro wahrscheinlich dann fungieren.
Jetzt, 4 Wochen Pattaya, 9.999 Euro. Ja, tja.
Und dann immer so, aber nur buchbar, wenn du in dieser Woche 18 geworden bist.
Genau.
So in
dem Abschluss Sinne. eines Geschäftskontos
bei dann 5 verschiedenen Banken. Viele Negativpunkte, so ja, aber wie willst du das machen? Dann kriegst du ja irgendwie, dann will jeder Deutscher sein, wenn er 18 wird und so. Ich glaube, das ist sehr einfach zu lösen, dass du halt einfach nur, wenn du in Deutschland lebst, ohne deutsche Staatsbürgerschaft hast, nur dann kannst du es bekommen. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel mein Friseur, habe ich gerade erst darüber gesprochen, der ist in Deutschland geboren, aber ist Grieche. Und hat sein Vater hat ihm einfach die gedacht am Anfang, nö, also warum soll er jetzt Deutscher sein, warum soll er Grieche sein? Hat nur seinen griechischen Pass und muss immer für sein zur griechischen Botschaft oder hier zur Konsulat oder wie es heißt hier, Konsulat in Düsseldorf muss er immer hin, wenn er irgendwelche Passsachen irgendwie erneuern muss und so. Ist ein bisschen Struggle, aber ist nicht super schlimm, weil Griechenland ist ja immerhin EU und so. Aber trotzdem, kein Deutscher. Es ist wahrscheinlich für ihn relativ einfach, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Auf dem Papier, ne? Muss man ganz kurz mal sagen. Um hier direkt
auf dem Papier
kein Deutscher.
Ja, so meine ich das.
So, warte,
ist die Definition, ja, ist wahrscheinlich auch wieder philosophisch. Aber wir reden jetzt gerade über was Bürokratisches und da ist die Definition eindeutig. Hast du die Staatsbürgerschaft?
Du weißt, wo Minenfeld aktuell.
Nicht?
Deswegen wollte ich es nur
egal,
mal klar
machen. Ich bin Laber-Podcast, wir haben ja keinen Richtigkeitsanspruch.
Ja, natürlich, das steht auch morgen hier wieder bei Spiegel Online, was wir hier gekriegt haben.
Und dann, nee, aber ich glaube, du in seinem Fall zum Beispiel, deswegen ist er mir jetzt gerade als Beispiel direkt eingefallen, ist ja kein Problem, das vom 18. Geburtstag dann zu beantragen und hast auch einen guten Anreiz dafür, das dann, sag ich mal, rechtzeitig zu machen. Also da sehe ich auf jeden Fall keine große Problematik. Natürlich wird es dann irgendwelche blöden Fälle geben, wo man es nicht bekommt, aber da daran würde ich es jetzt nicht scheitern lassen, das ganze Thema. Ich finde das irgendwie schon spannend. Finde es eine spannende Vorstellung, dass ich hasse immer solchen Sachen genauso wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass man es halt nicht wirklich testen kann. Es gibt ja diese Testfälle, wo dann irgendwie man konnte sich irgendwie so lotteriemäßig eintragen und dann werden jedes Jahr 10 Leute ausgelost und die bekommen ab jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat. Und dann gibt's dann Interviews mit denen. Und wie fühlt es sich jetzt an? Ja, das ist einfach, als ob die im Lotto gewonnen haben. Es geht ja darum, wenn die ganze Gesellschaft so die Möglichkeit dazu hätte, nur noch bedingungsloses Grundeinkommen zu beziehen. Wie viele Menschen würden das machen? Wäre es ein Problem oder würde eigentlich alles super weiter funktionieren und vielleicht die Gesellschaft voranbringen, weil zum Beispiel Leute sich mehr einfach mit philosophischen Themen auseinandersetzen könnten, weil sie müssen nicht irgendeinem Job nachgehen, den sie nicht mögen, um ihr Leben zu finanzieren, sondern manche Leute kommen mit wenig aus, denen reicht dann vielleicht das 1.000 Euro vom bedingungslosen Grundeinkommen und dafür bringen sie die Gesellschaft auf andere Art und Weise weiter. Oder das Ehrenamt fängt an zu boomen, weil Leute Zeit dafür haben, sich zum Beispiel in die Suppenküche zu stellen. Und oder irgendwo andere Dinge im lokalen Sportverein mit den Kindern was zu machen. Ich glaube, ich würde das halt so gerne ausprobieren. Ich hätte gerne so eine zweite, so eine Testwelt, weißt du? Damit man so schöne AB-Tests machen kann. Das fände ich schön. Vielleicht kann ChatGPT irgendwann die ganze Welt simulieren. Damit man sowas mal ausprobieren kann.
Das war Felix von der Laden mit dem Kommentar der Woche. Wir verabschieden uns mit dieser Hörspielproduktion. Möchte aber am Abschluss dieser Folge, Felix, du guckst mich so begeistert an, alles in Ordnung?
Ja, ist gut. Ich wollte noch keinen Monolog führen. Ich wollte eigentlich mit dir darüber reden.
Was
du meinst, weißt du? Weil die Gedanken sind nur in meinem Kopf und ich wollte sie jetzt mal rauslassen und mal andere Gedanken dazu hören von dir.
Ja, aber ich bin ja viel zu strohdumm. Also da habe ich ja.
Nein, du willst nur nichts sagen. Du hast nur Angst, was zu sagen.
Ich kenne dich doch. Angst. Ich habe von niemandem Angst. Was willst du? Willst du Stress? ja, Felix, ich finde, du hast das schon sehr, sehr vernünftig gesagt. Eine Simulation muss her, in der wir uns das alles mal anschauen. Ich verlasse mich natürlich absolut bedingungslos auf unser vierjähriges Wahlsystem, alle 4 Jahre stattfindendes Wahlsystem und
wo wir die Podcast-Partei wählen können. Ne?
So, und dann können wir das ja alles mal an den Start bringen. Ich möchte noch Grüße raushauen an einen YouTuber, den ich diese Woche im Fitnessstudio gesehen habe. Liebe Grüße, lieber Concrafter. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und es war so unangenehm, dass wir immer aneinander vorbeilaufen oder so halb aneinander vorbei, dass ich diesmal beim letzten Mal den Entschluss gefasst habe, na, ich werde zumindest mal kurz mal Hallo sagen. Ich habe schon das Gefühl.
Habt ihr nicht früher auch mal zusammen was irgendwo mal ein Video aufgenommen?
Ja, wir hatten auch eigentlich mal, würde ich sagen, ein gutes oder neutrales Verhältnis bis zu einem gemeinsamen Minecraft-Projekt namens Minecraft Waldleben mit Kedos. Zu dritt haben wir das gemacht. Und dieses Projekt habe ich damals beendet aus Gründen, die für mich auch heute noch wichtig und richtig waren. Und das hat Concrafter mir damals, glaube ich, sehr, sehr böse genommen. Und wir hatten keinen Kontakt mehr. Also es war wirklich dann Funkstille, weil ich glaube, das ist auch so eine, ist ja auch völlig in Ordnung, aus dem Leben, aus dem Sinn. Wenn jemand nicht funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk, dann muss er raus. So ein bisschen war das. Und wir hatten ja auch nicht so genug
anderes ihr wart in Minecraft, habt ihr zusammen gespielt und dann habt ihr euch auseinandergelebt in Minecraft.
Wir haben uns in Minecraft auseinandergelebt, genau.
Und jetzt seht ihr euch im Fitnessstudio wieder.
Genau, und auf jeden Fall wollte ich dann war ich in der Nähe und habe diesen Blickkontakt fokussiert. Man hat das ja immer so, weißt du, man guckt mal hin, er guckt gerade nicht oder sie und dann gucke ich wieder zurück und dann, man wartet so ein bisschen darauf, dass sich Blicke irgendwie treffen und man dann plötzlich sagen kann, du bist ja auch hier. Und es endete aber, dass ich ihn halt komplett anstarrte und er halt die ganze Zeit, er war aber auch an diesem Trainingsgerät halt, sich da irgendwie komplett gerade verausgabte und glaube ich im Augenwinkel, vermutlich wahrgenommen hat, dass da jetzt irgendein komischer Dulli steht, der mich beobachtet. Vermutlich.
Ich dachte,
dann,
ein Fan guckt.
Genau, geht die Fanparanoia, die wir ja alle kennen, ging dann an. Und da habe ich auch gemerkt, okay, geh mal lieber weiter. Und dann war es vorbei. Naja.
Unangenehm. Und jetzt hast du das Fitnessstudio gewechselt, oder?
Jetzt habe ich das Fitnessstudio gewechselt, genau. Jetzt trainiere ich einfach draußen hier bei den Bäumen und da ist so ein Ast und da mache ich mir die Klimmzüge dran. Deswegen mein Gruß der Woche an den Concrafter. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Nee, ich habe niemanden mehr zu grüßen.
Die Jusos noch irgendwie? Irgendwie.
Nein, ist ja nur das Beispiel, weil die haben das ins Rollen gebracht.
Ich finde es auch toll, dass du dir darüber Gedanken machst. Und wenn ich doch noch etwas mehr dazu hätte sagen können oder wollen, hätte ich das da auch gemacht. Ist doch nicht so, dass ich mich hier nicht dazu äußern möchte. Es ist nur einfach vor allem natürlich die fehlende Expertise, weil ich kann dir sagen, welche 7 Hauptdarsteller bei Terminator 2 im Jahr 1993 mitgewirkt haben und wer die Special Effects gemacht hat. Ich kann dir aber nicht sagen.
Du kannst mir aber sagen, was hättest du gekauft, wenn du mit 18 25.000 Euro bekommen hättest und jetzt zurückdenkst. Wirklich deine echte, reale Lage. Du mit 25.000.
Habe ich ja gesagt. Subjektiv glaube ich, dass ich Quatsch gekauft hätte und das Geld nicht sinnvoll verwendet hätte, weil mir auch vielleicht so ein bisschen die Vorbildung fehlte, wie ich anständig mit Geld umzugehen habe. habe, womit wir ja auch wieder beim klassischen Schulsystem sind und wie wir da vielleicht auch Themen integrieren könnten.
Das könnte man zusammen machen, ne?
So,
man könnte
genau,
ja im aber, Unterricht ja. genau darauf vorbereiten, dass man dieses Geld bekommt, genau. wofür man es nicht ausgeben sollte, vielleicht, was vielleicht gute Optionen wären. Und natürlich nicht jeder würde dann damit gut umgehen, aber vielleicht wäre der Prozentsatz an Leuten wäre hoch genug. Großes Problem ist auf jeden Fall aber auch noch, was machen die, die jetzt schon 18 sind, sozusagen die erste Generation, die nichts bekommt. Boah, da wäre ich jetzt irgendwie gerade 18 und wüsste, oder schon ein Jahr, werde jetzt gerade 19 und wüsste, ja, die, die jetzt 18 werden dieses Jahr, nächstes Jahr, die bekommen alle Geld. Boah, da wäre ich aber richtig sauer.
Deswegen auch mein Bauchgefühl so nach immer. Wie vor, das Grundeinkommen noch dann bitte, wo einfach alle gleichzeitig dann die Kohle kriegen und dann muss sich auch niemand streiten und man kann mit dem Geld auch vermeintlich vermutlich besser hauswirtschaften als mit dieser großen einschüchternden 25.000 Euro Summe plötzlich auf dem Konto, weißt du, wo man dann, wir wissen es doch alle, dann geht man irgendwie mal schön kurz ein Wochenende irgendwie schön feiern, hier auf den Ringen oder so, geht schön ins Diamonds.
Die Magnumflaschen zum 18.
Dann die Magnumflaschen zum 18. Genau. Und schon sind 15.000 Euro weg. Und dann ist natürlich das Erschrecken groß. Und dann reicht's fast schon nicht mehr für ein Ghostbusters Pack.
Einfach Sportwetten, 25.000 Euro ja. reinsetzen. Alles in Bitcoin sehr, sehr gute Idee. Rein.
Oder ach, halt in WhatsApp-Gruppen investieren, die euch noch reicher machen, wenn ihr anfangt, an euch selbst zu glauben und
aber
nicht daran
ich
glaubt,
muss
dass
halt
Schneeballsysteme
sagen,
nicht funktionieren.
Wenn ich mit 18 so viel Geld bekomme, 25.000 Euro auf einen Schlag, wenn es das System gegeben hätte, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit gut gehaushaltet hätte.
Ja, Felix, du kommst aber, glaube ich, auch aus einem anderen Hintergrund. Ich glaube, dass du schon eine ganz gute Erziehung genossen hast und auch ein paar ganz gute
ich habe ja. Kassenbuch geführt. Ich habe
ja,
Kassenbuch
sowas.
Geführt. Ich habe Taschengeld erst bekommen, wenn ich eingetragen habe, ja. Was ich für wie viele Süßigkeiten was wo ausgegeben habe. Das stimmt. Ja, natürlich. Das ist auch wieder, das Thema Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit. Du kannst halt, je nachdem, wo du aufwächst, durch deine Eltern wird dein Leben einfach schon so krass vorbestimmt. Nicht nur durch das Finanzielle, sondern einfach, wie viel Zeit und Energie die Eltern haben, sich mit dir zu beschäftigen, was sie dir an Werten mitgeben und was nicht. Ja, das wird, klar, da hätten dann auch wieder hätten manche Leute nicht finanzielle Vorteile, aber Vorteile durchs Aufwachsen, durch ihre Eltern, wodurch sie mit dem Geld dann mehr Sachen machen können oder sinnvollere.
Ja. Ist das denn dann auch, kriegt dann jeder wirklich diese 25.000 Euro, also auch jemand, der schon eine Million auf dem Konto hat und 18
ist? Ja, einfach
ist?
Jeder.
Okay.
Ich finde das Wichtige, es muss immer bedingungslos sein und ohne so eine Bürokratie, weil da gab es auch viele Vorschläge, ja, das darf dann nur in so Fonds für Altersvorsorge gesteckt werden oder das darf nur für ausbildungsbezogene Themen benutzt werden. Viel zu kompliziert immer, auf gar keinen Fall, es muss simpel sein. Einfach.
Was ist, wenn es trotzdem eine Kontrolle beim Finanzamt gibt und das Finanzamt sagt, okay, Herr von der Laden wird 18, hat aber schon 47 Milliarden auf dem Konto. Der würde jetzt keine 25.000 Euro bekommen. Wärst du damit einverstanden?
Fände ich nicht gut, weil es dann, das heißt ja, irgendwo muss dann Finanzamt-Mitarbeiter oder wer auch immer das dann machen würde, irgendwo müsste jemand sitzen, der sich dann irgendwie Case by Case anschaut, ob jemand das jetzt bekommen darf oder nicht.
Das kann doch ChatGPT machen oder nicht?
Ja.
Bis dahin, bis wir so
weit sind. Bürokratie, wo immer, manchmal ist sie halt leider notwendig, aber wo immer es geht, reduzieren aufs Minimum. Da bin ich schon auf jeden Fall der Meinung.
Ey, und wenn wir, ja, wie gesagt, ich bin auch ein großer Freund von wenig Bürokratie. Und wie gut das funktioniert, haben wir ja gerade zuletzt während der Corona-Pandemie gemerkt, als die ganzen Corona-Impfzentren hochgeschossen sind und wie das wirklich rein gewissens vonstatten ging. Leute, rein gewissens legen wir
aber
auch nächste
auch
Woche los.
Aber auch da gut, dass es wenig Bürokratie gab, dass sie schnell hochgeschossen sind. Dadurch hatten wir überall die Möglichkeit zu testen. Wichtig aber, dass sie jetzt trotzdem im Nachhinein kontrolliert werden und die ganzen Hochstapler und die ganzen Leute, die es betrogen haben, dass das jetzt auch, dass sie nicht damit durchkommen langfristig. Aber ich glaube, genau da, stell dir vor, es wäre super bürokratisch und schwierig gewesen, dieses Testzentrum hochzubauen, dann hätte es sehr viel weniger Tests gegeben.
So, Richtige Antwort. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn das Finanzamt dann 2 Jahre später bei dir anklopft und sagt, Moment mal, wir haben Ihnen vor 2 Jahren 25.000 Euro überwiesen, haben aber gesehen, Sie haben bereits 47 Milliarden. wäre das vielleicht in Ordnung, dass wir uns die 25.000 Euro zurückzahlen? Wie wäre dann deine Einstellung?
Nein, die sollen auf Steuerbetrüger, Steuerhinterzieher oder die ganzen Corona-Testzentren-Betrüger, auf solche Leute sollen die angesetzt werden. Und bei dem bedingungslosen Grunderbe sollte jeder einfach das bekommen. Also ich zum Beispiel hatte mit 18 auf meinem Konto, weiß ich nicht, 500 Euro? Bin mir nicht, ich glaube, es
das
war
sind
wirklich.
2000 Euro mehr als bei mir damals.
Es war wirklich richtig wenig. Also, ich habe meinen Führerschein kurz davor noch gemacht oder in der Zeit, ich glaube schon davor angefangen und teilweise die Fahrstunden bezahlt. Und das hatte ich mit Geld, was ich von meiner Oma ein bisschen was bekommen hatte, aber und von Konfirmationsgeld noch und sowas. Also, es war wirklich. Ich hatte jetzt nie nichts, aber ich hatte jetzt nie irgendwie mehrere tausend Euro oder so als Kind oder Jugendlicher und auch nicht mit 18. Das kam erst mit der YouTube-Zeit dann danach. Aber deswegen, trotzdem, obwohl ich sozusagen nicht betroffen davon wäre, wäre ich voll, finde ich es voll nicht gut, wenn selbst wenn es ein Millionärskind ist, soll 25.000 Euro bekommen, ist einfach bedingungslos und darf deswegen auch kein Aufwand. Und plus, es sollte, ich finde die Regelung gut, beim Erbe, wenn zum ersten Mal geerbt wird, soll 25.000 Euro davon abgezogen werden.
Okay, haben wir so notiert. Wird so weitergegeben.
Podcast-Partei, wir stehen zur Wahl, Leute. Macht eure Kreuzchen weise.
Ja, Wahlhinweise von euch auch gerne wieder in unsere Postfächer. Mhm. Gerne alles Politische, diesmal primär bei Felix. Bei mir bitte nur Kommentare, wie toll ich bin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann zu einer fantastischen neuen Folge gemütlich nachsitzen mit euren Power-Podcastern Felix von der Laden und Tim von der Bergmann.
Also ich finde halt, jeder Podcast-Zuhörer sollte 25.000 Euro bekommen. Also
da
jeder
bin ich auch
gemütlich
dafür.
Nachsitzen-Hörer. Das finde ich halt, das wäre eine gute Sache. Also
aber ich fände auch in Ordnung, wenn, also was ist denn, wenn einer das nur laufen lässt quasi und gar nicht wirklich proaktiv zuhört? Müsste da auch irgendjemand überprüfen, ob...
Da würde ich schon Bürokratie ganz hochsetzen mit so Testverfahren. Ja. Also man muss ja immer zu den vergangenen Folgen noch so einen Fragebogen ausfüllen. Und nur wer da weniger als 5% Fehler macht, bekommt die 25.000, das ist ja klar.
Und
da will
man
ich
nicht,
schon strikt durchgehen. Ne?
Und glaubt man nicht, dass uns hier entgeht, dass ein paar von euch den Podcast noch nicht mit 5 Sternen bewertet haben. Wir sind immer sehr ruhig und sagen nichts.
Ja.
Genauso wie wir auch nichts sagen, wenn ihr mal wieder schwarz in der Bahn fahrt oder den Leg Day letzte Woche im Fitnessstudio geskippt habt, weil ihr meintet, ach passt schon, sind ja jetzt
oder
eh wieder kalte Tage draußen.
Oder weil Konkraft da neben euch stand.
Ja, wir sehen das alles und heißen das nicht gut. Dulden ist aktuell, aber irgendwann ist auch bei uns einfach mal, ne, Schicht im Schacht.
Ist einfach vorbei. Also
mit diesen versöhnlichen Worten.
5 Sterne bewerten, dann geht's allen besser. Und dann können wir uns vielleicht auch nächste Woche wieder hören. Montags. Ihr wisst Bescheid. 6 Uhr morgens.
Genau. Vielleicht. Wenn, ne? Vielleicht, hat der Felix gesagt. Vielleicht können wir uns dann wieder hören. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht ist der Podcast jetzt auch vorbei.
Ja. Nein.
Noch ein bisschen. Ich mach jetzt noch. Gleich kommt noch kurze Jingle und dann 20 Minuten Gaslighting von Bergmann. Nonstop. Nonstop. Was hältst du davon? Würdest du dir das anhören?
Ich höre die ganze Zeit ganz gebannt zu.
Wiederhören.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord auf Ex und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord auf Ex.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!